Ich lese uns aus Johannes 6 weiter von Vers 48 dann an. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit der, der davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde, damit die Welt lebt. Da stritten sich die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Viele seiner Jünger, die das hörten, sagten nun, das ist eine harte Rede. Wer kann das anhören? Meine Lieben, das Johannesevangelium ist das einzige Evangelium, das keinen direkten Bericht über die Einsetzung des Abendmahls enthält. Und dabei sind ja wenige Themen in der Heiligen Schrift mit solcher Breite und mit solchem Nachdruck auch bezeugt, wie gerade das Abendmahl. Zwar kommt das Wort Abendmahl im Neuen Testament gar nicht vor. Die Feier heißt Brotbrechen, so mehrfach in der Apostelgeschichte. Paulus spricht vom Herrenmahl. Später in Didache bei Ignatius und bei Justin wurde die Feier Danksagung genannt. Eucharistie oder auch das Agapemahl, weil jeweils nach dem gemeinsamen Essen man dann das Mahl feierte. Schon in der Apostelgeschichte begegnet uns diese Feier als ein ganz wesentliches Stück christlicher, urchristlicher Gottesdienste. Wir kennen also die Stelle aus der Apostelgeschichte, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Und wenige Verse später lesen wir, sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Am markantesten ist die Stelle, die Paulus uns überliefert hat, in 1. Korinther 11, wo Paulus diese Feier als vom Herrn eingesetzt, als verbindlich für die von ihm gegründeten Gemeinden bezeichnet. Und er sagt, ich gebe das weiter, was ich selbst vom Herrn empfangen habe. Und daher auch die fast wörtliche Übereinstimmung mit den Evangelientexten, obwohl Paulus ja bei der Einsetzung des Abendmahls gar nicht dabei gewesen ist. Nun haben wir neben diesen typischen Abendmahlsberichten in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas 6 weitere Berichte von wunderbaren Speisungen der 5000 und der 4000. Und Albert Schweitzer, der hat mit Recht darauf hingewiesen, dass alle diese 6 Berichte die sogenannte Abendmahlsformel enthalten, nämlich dass Jesus das Brot nahm, dafür dankte, es brach und an die Jünger weitergab. Und das hat dazu geführt, dass man in diesen Berichten mehr gesehen hat als nur ein Brotvermehrungswunder, sondern dass es hier um das Christusmahl geht. Und das, meine ich, wird nun besonders auch in Johannes 6 deutlich. Es wird ja eingeleitet mit dem Bericht über diese wunderbare Brotvermehrung, aber dabei bleibt ja der Text nicht stehen. Das Speisungswunder vielmehr wird in und unter der dann folgenden Lebensbrot-Rede Jesu erklärt. Das heißt, die Gemeinde damals, die Juden und wir als Gemeinde heute, wir sollen in der Brotvermehrung ein Zeichen sehen, das auf den hinweist, der sich selbst als das Brot des Lebens darbietet, Jesus Christus. Nun werden wir zugeben müssen, dass der Herr Jesus das aber in einer Art und Weise tut, die durchaus missverstanden werden kann. Denn Jesus spricht ganz massiv vom Essen seines Fleisches, vom Trinken seines Blutes. Kein Wunder, dass die Juden daran Anstoß genommen haben. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Und viele seiner Jünger sprachen, das ist ja unglaublich, ist eine harte Rede. Das können wir uns nicht länger anhören. Viele haben ihn verlassen, sodass der Herr die 12 nachher auffragte, wollt ihr auch weggehen? Das macht also deutlich, dass man überhaupt nicht verstanden hat, was der Herr Jesus eigentlich sagen wollte. Seine Worte müssen geistlich verstanden werden. Jesus selbst sagt ja, die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Und nur der Geist Gottes kann sie auch uns verständlich machen, sodass wir verstehen, nicht die Speisung, sondern die Speise, die da bleibt bis ins ewige Leben, sie steht im Mittelpunkt. Und diese Speise ist niemand anders als Jesus Christus selbst, der wiederholt nun sagt, ich bin das Brot des Lebens. Bevor wir uns fragen, was das für uns bedeutet, will ich darauf hinweisen, dass der Herr Jesus ja auch bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl in den Evangelien auch spricht von seinem Leib, der nun gebrochen wird. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Aber immerhin hatte er dabei die Zeichen Brot und Kelch in der Hand. Wenn Johannes hier ganz massiv vom Leib als dem Fleisch spricht, dann ist das sicherlich auch bewusst geschehen, besonders denen gegenüber, die schon damals die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus bestritten haben. Also, dass das Wort Fleisch geworden ist. Und das waren damals die sogenannten Gnostiker. Und mit ihnen setzt sich Johannes besonders in seinem ersten Brief auseinander, wenn er schreibt, ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Das heißt, einen Geist Christus, den hätten diese Gnostiker noch gelten lassen. Aber dass Gott in Jesus Christus in unsere sündige Welt hineingekommen ist, sich hineinbegeben hat, mit Fleisch und Blut, gleichsam mit Haut und Haaren, und sein Fleisch und Blut und sein Leben, sein irdisches Leben hingegeben hat am Kreuz zur Erlösung für unsere Schuld, das leugneten sie. Das wollten sie nicht wahrhaben. Und sie haben ja bis heute viele Anhänger gefunden. Wenn wir dieses 6. Kapitel überblicken, dann war das schon ein sehr mühsamer Dialog, den der Jesus mit den Juden damals geführt hat, um ihnen deutlich zu machen, wer er denn nun eigentlich ist und was er ihnen sein will und sein kann, nämlich Brot des Lebens. Aber erreicht hat er nur ihren Widerspruch. Es reizt ja auch zum Widersprechen, wenn einer mit diesem Anspruch aufsteht, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also unentbehrlich für euch. Ja, was bildet sich dieser Jesus eigentlich ein, haben sie gesagt. Schließlich kennen wir doch seine Eltern, wir wissen doch, woher du gekommen bist. Ja, schon die Frau am Jakobsbrunnen hat ja auch so gefragt, ja, bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Und hier fragen die Juden, bist du denn mehr als Mose, der uns das Brot vom Himmel gegeben hat? Und das nicht nur wie du einmal, sondern 40 Jahre lang. Ja, Brot hatte Jesus ihnen gegeben, in der Tat. Die Brotfrage ist ja bis heute die Existenzfrage für uns Menschen. Wir müssen das Brot haben, täglich. Und wir müssen genug haben. Und wir können nur dankbar sein, dass wir nicht hungern müssen in unserem Land. Und wissen um viele, viele Millionen, die täglich hungern und verhungern, weil das Brot fehlt. Die Juden erinnern sich an die Manna-Geschichte aus der Wüstenzeit. Ja, so wie damals es gleichsam Brot regnete, ja, so soll Jesus ihnen auch Brot verschaffen. Was Mose tat, das soll Jesus auch tun. Ja, sonst können wir dir ja nicht glauben. Also genau das Spiegelbild zum Versuchungswort. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das Volk fordert ein Zeichen. Und zwar ein größeres Zeichen, als das ja gerade geschehen ist. Denn immerhin sind 5000 Mann ohne Frauen und Kinder ja gesättigt worden. Nein, es muss viel mehr sein. Es muss ein größeres geschehen, sonst glauben wir nicht. Das heißt, ihr Glaube will kein Risiko eingehen. Sie wollen sicher gehen, sie wollen die Katze nicht im Sack kaufen. Wenn Jesus seine übermenschlichen Kräfte und seine Fähigkeiten öffentlich demonstrieren würde, naja, dann kann man auf ihn setzen. Und so wie die Juden denken ja auch viele Menschen heute noch. Aber ist denn solch ein Glaube, in Anführungszeichen, wirklicher Glaube? Nein. Denn Glauben heißt Vertrauen. Und das Vertrauen wagt es mit dem anderen. Auch unter uns Menschen geht es mit dem Vertrauen doch immer nur dann gut, wenn einer zum anderen sein Ja-Wort sagt. Die Ehegatten oder zum Freund. Und Vertrauen ist immer ein Wagnis. Und das Schönste, was zwei Menschen sich gegenseitig sagen können, das ist, dass einer zum anderen sagt, mit dir wage ich mein ganzes Leben. Und da brauche ich keine Beweise. Ich brauche keine Garantien und keine Tests und Bewährungsfristen oder Versuchsstrecken oder Probetests. Nein. Du hast mir das Herz abgewonnen und was brauche ich mehr? Nur so ist das Vertrauen in Freiheit geschenkt, aus Liebe. Und Jesus will uns nur in Freiheit haben. Und darum sagt er zu jeder Zeichenforderung nein. Denn überlegen wir einer Machtdemonstration gegenüber, die wir nicht mehr leugnen könnten. Hätten wir überhaupt gar keine Wahl, ja oder nein zu sagen. Wir müssten uns ihr beugen. Jesus aber will, dass wir ihn in Freiheit wählen. Aus Liebe. Darum geht es. Im Grunde haben sie ja sein Zeichen gesehen. Aber worauf es ankam, das haben sie eben nicht gesehen. Das heißt, von außen her kommt man überhaupt nicht an das Geheimnis der Person Jesu heran. Zeichen helfen dem Ungläubigen nicht zum Glauben. Und umgekehrt, der Gläubige braucht im Grunde keine Zeichen mehr. So wie später der Jesus zum Thomas sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sicher, der Herr Jesus macht ja gewaltige Aussagen über sich. Wir haben es gerade im Lied wieder gehört. Ich bin der Weinstock, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und vieles mehr, was er alles im Johannesevangelium sagt. Und wir sind gefragt, vertrauen wir ihm? Ist das, was er uns sagt, für uns lebendiges Wort, das wir annehmen? Ich bin das Brot des Lebens. Jesus gibt also nicht nur Brot weiter, so wie die Propheten das getan haben, so wie Pastoren das tun. Sie sollen das Brot, das Wort Gottes, weitergeben an die Gemeinden. Nein, Jesus ist das Brot des Lebens in Person. Und mit einem solchen Bildwort überlässt es der Herr sein Hören und auch uns, darüber nachzudenken, was damit wohl gemeint ist. Und wir wissen alle, Brot ist das wichtigste Nahrungsmittel. Ohne Fleisch kann man ja vielleicht noch auskommen. Aber ohne Brot? Wer kein Brot verträgt, ist ja krank. Und mitten im Vaterunser steht die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und so ist das Brot das Bild der von Gott geschenkten Gesundheit, das von Gott uns geschenkte Leben. Luther sagt, dass unsere ganze Existenz mit diesem Wort vom Brot abgedeckt ist. Und so wie das natürliche Brot unentbehrlich für den Leib ist, so ist Jesus Christus noch viel unentbehrlicher für den inneren Menschen, für die Seele. Für den Leib sorgen wir jeden Tag, von früh bis spät. Aber was tun wir für den inneren Menschen? Der Gemeinde zu Laodicea muss der Herr sagen, dass sie keinen Hunger mehr hat nach ihm. Denn sie spricht, ich bin reich und ich bin satt und ich bedarf nichts. Ja, was würde er heute wohl über uns sagen? Nicht wahr, da kann man nur mit dem Propheten Amos beten, Herr, schicke einen Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und nur eine andere Überlegung. Brot ist ja zum Essen da. Und so dürfen wir auch beim Abendmahl das Brot nehmen. Es ist nicht zum Anschauen da, auch nicht zum Untersuchen auf seine Bestandteile. Das mag ja mitunter ganz nötig sein. Aber was hilft es mir, wenn ich alles über das Brot weiß, aber es ist nicht esse? Und so gibt es Menschen, und mitunter nennen sie sich sogar Theologen, die die Worte Jesu untersuchen und zu wissen meinen, was nun echte Worte Jesu sind oder was nun Redaktion der Gemeinde ist und vieles andere mehr. Aber letztlich haben sie ein distanziertes Verhältnis zum Brot des Lebens, zu Jesus. Sie essen nicht. Ist Jesus das Brot des Lebens, so kann die Wirkung Jesu nicht von seiner Person gelöst werden. Ich kann mich nicht damit begnügen, mir seine Ideen anzueignen. Das wäre idealistisches Missverständnis. Oder seine Gebote zu halten, so wie die Juden meinten, das ist ein gesetzlich-moralistisches Missverständnis. China-Missionare, solange es sie noch gab, die berichteten, wenn ein Chinese gläubig wird und sich taufen lässt, dass dann seine Verwandten sagen, er hat die Lehre Jesu gegessen. Und sie meinen damit, in sich aufgenommen. Jesus selbst sagt ja noch viel drastischer. Nicht nur seine Lehre, sondern er selbst will gegessen sein. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ich glaube, wer ein Stück Brot isst, der nimmt dieses Brot ja in sich auf. Und Magen und Darm verarbeiten die Nahrung und setzen sie um in Muskeln, in Sehnen, in Fett, sie setzen sie um in Kraft. Das Gegessene wird so ein Teil unseres Körpers. Und so müssen wir gleichsam Jesus essen, so ganz mit ihm eins werden, ihn in unser Leben, in unser Herz aufnehmen. Und Jesus sagt, allen, die ihn so aufnehmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Anteil also am Lebensbrot unter der einen Bedingung, zu Jesus kommen, an ihn glauben, ihn aufnehmen oder eben ihn essen. Und diese Gedanken, die finden ja nun in der Mahlfeier ihre eindrucksvollste Gestalt. Nirgends gibt sich der Herr Jesus den Seinen so fühlbar zu eigen und nirgends ist die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen und auch die Gemeinschaft untereinander so wie groß wie beim Mahl des Herrn, wenn wir in Gestalt von Brot und Wein sein Fleisch und sein Blut genießen. Und wir reichen dieses Brot weiter, indem wir sagen, sein Leib, Christi Leib, auch für dich gebrochen und Christi Blut auch für dich vergossen. Für den Ungläubigen mag dann nichts anderes als gewöhnliches Brot und normaler Wein weitergereicht werden. Aber der Glaubende, der nimmt dieses Mehr wahr an Wirklichkeit, das in diesem Mahl gegenwärtig ist. Das heißt, diese Elemente sind gleichsam mit der Christuswirklichkeit geladen. Und so möchten wir beim Empfang, nun gleich, wenn wir zum Mahl übergehen, möchte es uns ergehen wie den Emmaus-Jüngern, von denen es heißt, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Möchten wir Jesus immer mehr so erkennen als den, der für uns alles getan hat. Lob und Dank seinem Namen. Amen.